Deutschlandfunk, der Tag.
Im Osten mal so richtig was Neues. Das gab's vor 20 Jahren, als die EU 10 Staaten aufgenommen hat. Der damalige Erweiterungskommissar Günther Verheugen hat es so ausgedrückt.
Es ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung in Europa und hier werden ungeheure Chancen sichtbar werden, was die Gestaltung Europas im 21. Jahrhundert angeht.
Was diese Osterweiterung konkret bedeutet hat, welche Erwartungen sich erfüllt haben, welche vielleicht auch nicht, das erzählen mir gleich unser Volontär in Brüssel, der die Erweiterung als Kind in Polen erlebt hat, und unser damaliger und heutiger Korrespondent in Brüssel. Wir sprechen miteinander, schalten uns zusammen. Und außerdem werfen wir noch mal einen hintergründigeren Blick auf die UNRWA, das Palästinenserhilfswerk. Riesenaufschrei gab es ja, als die israelische Regierung Vorwürfe erhoben hat. Mitarbeitende seien in den Hamas-Terror verwickelt gewesen. Beweise dafür hat die israelische Regierung bis heute nicht vorgelegt. Das sagt auch eine UN-Untersuchungskommission. Und auf diesen Bericht hat der Chef des Hilfswerks heute auch noch mal Bezug genommen, als er versucht hat, den Image-Schaden zu begrenzen.
Wenn wir über den Bericht von Catherine Colonne, der ehemaligen französischen Außenministerin, sprechen, der vor einer Woche veröffentlicht wurde, dann konnten Sie ja sehen, dass sie noch einmal die Tatsache auch betont hat, dass das UN-Flüchtlingswerk ein robustes System und ordentliche Mechanismen zur Verfügung hat, um neutral bleiben zu können, und dass diese Mechanismen durchaus überdurchschnittlich gut sind. Aber wir können natürlich immer noch besser werden.
Wollen wir gleich einen Strich drunter ziehen, fragen, was am Ende von den Vorwürfen bleibt, wie groß der Schaden ist und was das konkret für die Menschen im Gazastreifen bedeutet. Legen wir gleich los mit dieser Folge von Der Tag an diesem 30.04.2024. Ich bin Steffi Rode. Hi, herzlich willkommen. An nur einem einzigen Tag sind 75 Millionen Menschen in die EU gekommen. Vor 20 Jahren war das, als 10 Länder der Europäischen Union beigetreten sind. Am 1. Mai hieß die EU die baltischen Staaten Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn und Slowenien, aber auch Malta und Zypern willkommen. Und das klang dann so.
3, 2, 1. Herzlich willkommen in der EU. 10 neue Mitgliedsländer, herzlich willkommen hier auf dem Potsdamer Platz.
Ja, oder an die Freude wurde da gesungen am Potsdamer Platz vor 20 Jahren. Ein Sprung war das von 15 auf 25 Mitglieder. Eine große Öffnung Richtung Osten, verbunden natürlich mit vielen Erwartungen auf allen Seiten. Welche wurden erfüllt und welche vielleicht auch nicht? Eine riesige Frage. Deshalb habe ich gleich zwei Menschen eingeladen aus zwei Generationen. Das ist zum einen Peter Kapern, unser Korrespondent in Brüssel, der damals bei den Feierlichkeiten auch mit dabei war, und Przemek Żuk, der gerade beim Deutschlandradio Volontariat macht, in Brüssel für uns im Einsatz ist. Er selbst kommt aus Polen und sagt, ich bin ein Kind der EU-Osterweiterung. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute hier seid.
Gerne, freue mich auf die Sendung, auf den Podcast.
Wunderbar.
Hi.
Hi. Przemek, lass mal vielleicht mit dir anfangen. Du warst ja bei der Osterweiterung 5 Jahre alt, ne? Hast du Erinnerungen daran, wie die EU in dein Leben kam?
Ich glaube, das waren bei mir so ganz kleine Dinge. Ich mache es wirklich an den EU-Fahnen und Flaggen überall irgendwie fest. Ich kann mich erinnern, als kleiner Junge fand ich immer Autokennzeichen super. Und am Anfang war noch über dem PL-Zeichen so eine polnische Flagge. Und irgendwann wurde die dann durch diese Sterne ersetzt. Das war das Aufregendste zu dem Zeitpunkt. Aber dann natürlich 2006 sind meine Eltern mit mir und meinem kleinen Bruder nach Deutschland gezogen, um da zu arbeiten. Und so kam die EU total in mein Leben, weil vor der Osterweiterung wäre das nicht so ohne weiteres und so einfach möglich gewesen.
Das heißt tatsächlich, das hat wirklich deine Biografie auch geprägt. Also sozusagen diese Osterweiterung hat viel ermöglicht für deine Eltern und damit auch deinen Lebensweg bestimmt.
Auf jeden Fall. Also wir haben natürlich keinen Vergleich. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, hätten wir das vor der Osterweiterung versucht zu beantragen, wie einfach das gewesen wäre für meine Eltern, dann in Deutschland zu arbeiten. Aber ich kann sagen, das hat es auf jeden Fall begünstigt und unsere Biografie komplett geprägt.
Sprechen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber. Wir wollen ja auch so ein bisschen eine Zwischenbilanz vielleicht ziehen. Peter, du warst damals als Journalist, als Korrespondent dabei. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das in Deutschland ja so, dass man schon viel Sorge hatte. Auch davor, dass jetzt neue Arbeitskräfte kommen, die möglicherweise den Arbeitsmarkt fluten. Der damalige Kanzler Gerhard Schröder, der hat auch bestimmte Ängste genährt, also Stichwort Industrieabwanderung. Er hat auch vor Steuerdumping gewarnt. Und ich habe mir nochmal Umfragen angeschaut. Also tatsächlich, zwei von drei Menschen in Deutschland haben diese Erweiterung eher mehr als Risiko damals gesehen in Umfragen. Wie war das denn bei dir und wie war die Stimmung auch in Brüssel? Waren die anderen Länder da einfach komplett in Feierlaune und dachten, ach, die Deutschen mit ihrer German Angst, die sollen uns mal wegbleiben?
Nein, nein, das war nicht so. Es gab diese Vorbehalte, diese Ängste, diese Befürchtungen, die gab es eigentlich überall in der Europäischen Union, etwas abnehmend mit der Distanz zur deutsch-polnischen Grenze. Also in Spanien waren die Befürchtungen sicherlich kleiner als in Deutschland. Aber sie waren auch dort vorhanden, sie waren in Frankreich vorhanden. Aber das waren sozusagen die Befürchtungen, die sich hier bei Umfragen gezeigt haben. Politisch war die Stimmung hier in Brüssel durchaus so, dass man gesagt hat, dies ist eine große historische Zäsur. Wir vollziehen damit die Wiedervereinigung Europas. Ich betone das wieder, weil die beigetretenen Staaten aus dem Osten, die haben gesagt, eigentlich waren wir schon immer europäische Länder und insofern kommen wir jetzt nicht einfach verspätet zur Europäischen Union dazu, sondern im Prinzip hätten wir von Anfang an dabei sein müssen, aber der Lauf der Geschichte mit der Blockkonfrontation und dem Eisernen Vorhang, der hat das verhindert. Das wird jetzt repariert und diese große historische Zäsur, die war hier allen bekannt. Das war also schon deutlich zu spüren.
Mhm. Przemek, wie hast du das damals erlebt? Es gab ja große Erwartungen an diese Erweiterung. War das bei deinen Eltern auch so, dass sie sich richtig was erhofft haben? Und was würdest du im Nachhinein sagen, was hat sich für die und für euch auch wirklich erfüllt?
Also ich glaube, die meiste Veränderung für die Leute hatte tatsächlich gar nicht dieser EU-Beitritt, sondern dann der Beitritt in den Schengen-Raum. Das war in Polens Fall Ende 2007, weil das, sage ich mal so, dieses Alltagsleben der Leute am meisten irgendwie beeinflusst hat. Man konnte auf einmal ohne Grenzkontrollen weg. Aber ich glaube insgesamt so diese Hoffnung von, wir werden wieder näher an Europa gerückt, wie Peter gerade sagte, wir können uns selbst in unserem Leben mehr erfüllen. Ich glaube, das wurde ja noch übertroffen. Also ich habe natürlich gerade eben noch meine Eltern angerufen, um auch wirklich sicher zu gehen, ob sie 2003 für den Eintritt bestimmt haben. Das haben sie, genau
sehr gut.
80% der Menschen in Polen. Also Polen war ja da schon sehr pro Euro und ich muss auch wirklich sagen, auch wenn jetzt so in letzter Zeit von der Regierung immer so diese Stimmung so ein bisschen in die andere Richtung gemacht wurde, Polen ist immer noch eine sehr proeuropäische Gemeinschaft und deswegen würde ich sagen, fast alle Erwartungen wurden erfüllt oder sogar übertroffen und man sieht das auch an jeder Ecke. Die Leute haben von diesem Beitritt total profitiert.
Peter, wenn wir mit dir auch
Przemek, mal das ist interessant, ja. Wenn ich kurz dazwischen darf. Przemek, ja. Das ist interessant, dass du Schengen erwähnst, denn es sind ja dann mit 2 Jahren Verspätung auch noch Bulgarien und Rumänien dazugekommen in die Europäische Union. Die waren 2004 noch nicht so weit und heute attestiert man auch diesen beiden Ländern, Bulgarien und Rumänien, dass sie alle Bedingungen erfüllen, um Schengen Mitglied werden zu können. Aber es wird ihnen verweigert seit Jahren unter Verweis auf angebliche Sicherheits- und Migrationsprobleme. Man spielt da insbesondere in Österreich mit den Ressentiments, die es immer noch gegen diese Osterweiterung gibt, die Reste davon, obwohl alle Experten und auch die Kommission diesen beiden Ländern attestieren, sie können Vollmitglieder Schengens sein, geschieht das jetzt nicht. Und das ist eigentlich eine große Ungerechtigkeit heute noch.
Interessanter Punkt, danke dir, Peter. Ich wollte gerade noch mal eingehen auch auf die wirtschaftliche Bilanz, wie das aussieht. Also gerade, wo wir auch Rumänien erwähnt haben, aber auch Polen, die haben ja tatsächlich ihren Wohlstand seither verdoppelt. Also da sieht es beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sehr, sehr gut aus. Wie sieht das denn in den anderen Ländern aus? Also war das tatsächlich eine richtige Erfolgsgeschichte auch für alle Länder?
Durch und durch, ohne Vorbehalt, ja. Und es ist nicht nur so, dass diese Länder mittlerweile einen großen Teil der Distanz aufgeholt haben, die es damals ökonomisch gegeben hat. Die Kohärenz in der Europäischen Union, die ja sozusagen das ökonomische Endziel der europäischen Einigung ist, nämlich identische Lebensbedingungen in allen Mitgliedstaaten, das haben wir noch nicht. So weit sind wir nicht. Aber der größte Teil der Differenz, die es damals gegeben hat zum Zeitpunkt des Beitritts, ist aufgeholt. Und darüber hinaus noch sind manche Staaten ja in bestimmten Bereichen geradezu Vorzeigestaaten geworden. Die baltischen Republiken beispielsweise im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Start-up-Gründung. Also wenn ein Este sich beispielsweise anschaut, was in Deutschland in Sachen digitaler Verwaltung umgesetzt ist, dann fühlt er sich in den Kongo versetzt. Und ich hoffe, dass ich da mit dem Kongo jetzt nicht Unrecht tue.
Das klingt jetzt nach einer großen Erfolgsgeschichte, aber es gibt natürlich auch Nachteile. Ne? Also es gibt natürlich auch Sachen, die nicht so in Erfüllung gegangen sind. Wenn wir vielleicht mal ganz persönlich auch schauen, Jim Hick, hast du da auch irgendwas, wo du denkst, das hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt, da ist in meinem Leben dann vielleicht doch nicht alles so gekommen, wie sich meine Eltern das vielleicht auch erhofft hatten?
Nee, absolut nicht. Also da fällt mir wirklich nicht eine einzige Sache ein. Ich glaube, das Einzige, was vielleicht so viele Leute bewegt hat vor diesem EU-Beitritt, war die Angst, dass damit auch der Eintritt in die Eurozone folgt. Und da ist die ganz, ganz große Sorge, alle Preise steigen auf einmal aufs Euro-Niveau, aber die Löhne nicht. Aber das ist ja bis heute nicht passiert. Und ansonsten kann ich wirklich nicht von irgendwelchen Nachteilen berichten. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar wirklich Beispiele in meiner engsten Familie, wo Menschen mit EU-Geld für ihr Kleinstunternehmen, also wirklich am Eingang von der Wohnung in diesem noch postsozialistisch anmutenden Wohnblock hing dann so eine kleine Tafel, zufinanziert von der EU, weil meine Tante da irgendwie Geld für ihre neue Fotokamera bekommen hat, weil sie professionelle Fotografin ist. Also ich habe wirklich 100-mal mehr Erfolgsgeschichten als Nachteile und wie Peter gerade schon gesagt hat, die lassen sich ja auch nicht auf größerer Ebene nachvollziehen.
Peter, ein Nachteil, der ja immer wieder genannt wird, ist, dass ganz viele Fördergelder verschwinden jedes Jahr. Also das sind ja hunderte Millionen Euro, die verschwinden, weil es Unregelmäßigkeiten gibt, Betrug gibt. Das bestätigt auch immer wieder die europäische Behörde, die dafür zuständig ist. Und diesen Betrug, den gibt es eben auch in mittelosteuropäischen Staaten. Was folgt denn daraus? Also heißt das, dass wir hier tatsächlich eine schwierige Struktur haben, die noch mal komplizierter geworden ist oder vielleicht auch korrupter durch diese mittelosteuropäischen Staaten?
Also für mich folgt daraus erstmal, Steffi, dass du auch ein Problem hast mit diesen Ressentiments.
Okay, ja.
Denn wenn deine Frage berechtigt wäre, dann müsste es ja zutreffen, dass es vorher keine solche Korruption gegeben hat.
Nee, das habe ich damit nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, weißt du, in Ungarn zum Beispiel hat Viktor Orban das System so umgebaut, dass da Unternehmer und Familienmitglieder und so profitieren von diesem Fördersystem. In der Slowakei gab es Fälle. Also das sind ja schon spezifische Sachen, die da aufgedeckt wurden. Ne?
Es gab aber auch immer Fälle in Südeuropa, es gab auch immer Fälle in Westeuropa. Das heißt also, das Verschwinden von Fördergeldern ist keine Frage der Geografie, keine Frage des Kompass, sondern solche Gelder verschwinden da, wo Menschen mit öffentlichen Geldern umgehen. Das war früher so, als es die EWG noch nicht gab und das ist heute nicht anders. Zu sagen, dass diese Dinge durch Viktor Orban erst in die Europäische Union gekommen seien oder durch Robert Fico beispielsweise, den jetzt wieder Regierungschef der Slowakei, würde ja bedeuten zu vergessen, dass es eine Slowakei und ein Ungarn vor Robert Fico und vor Viktor Orban gegeben hat. Jetzt stellt sich also die Frage, wie konnte aus einem Musterland beim Beitritt Ungarn eine Orban-Autokratie werden und welchen Anteil der Verantwortung genau daran trägt beispielsweise die andere Europäische Union. Ich habe da zum Beispiel starke Argumente, die darauf hinweisen, dass Viktor Orban zum Machterhalt der Christdemokraten in Europa über viele Jahre mit Ignoranz begleitet worden ist, als es warnende Stimmen gab, dass er sein Land in eine Autokratie, in eine korrupte Autokratie umbaut. Da hat es jahrelang gedauert, bis die EVP, die Christdemokraten hier in Europa bereit waren, einen klaren Trennungsstrich zu ziehen. Sie haben ihn gewähren lassen, weil die Stimmen seiner Abgeordneten im Europaparlament extrem wichtig waren und seine Zustimmung bei den EU-Gipfeln hat Angela Merkel immer wieder geholfen. Also wo kommt diese Korruption her? Durch die Ignoranz der alten EU oder dadurch, dass Ungarn der Europäischen Union beigetreten ist? Für meine Begriffe ist es der erste Punkt.
Interessant, also wirklich so ein systemisches Problem, was wir dann hier auch erleben. Wenn man jetzt mal versuchen, so einen Strich drunter zu ziehen. Hat die EU wirtschaftlich profitiert oder hat sie am Ende draufgezahlt?
Der Reichtum, der Wohlstand der Europäischen Union ist gigantisch gestiegen. Und um das dann nochmal auf unser Publikum zuzuspitzen, kein anderes Land in der Europäischen Union profitiert dermaßen gigantisch von dieser Erweiterung wie Deutschland. Es gab ja harte Verhandlungen im Vorfeld der Erweiterung 2004, wo tatsächlich die Polen mal damit gedroht haben, dass sie nicht beitreten würden, weil die Mittel, die ihnen zugesagt worden waren, ihnen nicht ausreichten oder die Regelungen, die für die Landwirtschaftssubventionen gefunden wurden, noch nicht für Polen zustimmungsfähig war. Und Deutschland war es dann immer in der Europäischen Union, das gesagt hat, eine EU-Erweiterung nach Osten ohne Polen ist undenkbar. Und Polen ist nun mal für Deutschland eine Powerbank ökonomisch. Und vielleicht noch einen letzten Satz dazu, Steffi. Deutschland exportiert in die kleine Slowakei jedes Jahr mehr Waren als nach Indien, in das bevölkerungsreichste Land der Welt. Wenn man sich das vor Augen hält, dann weiß man, wie sehr Deutschland von dieser Osterweiterung der EU profitiert. Und das gilt dann in etwas geringerem Maße auch für alle anderen Staaten in der Europäischen Union.
Jetzt habe ich eine Frage noch an euch beide. Ihr seid ja beide gerade in Brüssel. Es gibt ja eine ganze Handvoll Beitrittskandidaten auch. Auf der Liste stehen die Ukraine, Moldau, Georgien. In Georgien gehen gerade die Menschen auf die Straße, demonstrieren für eine Zukunft in Europa ganz explizit. Aber diese Euphorie, die es damals 2004 gab für Europa, die scheint ja irgendwie dahin zu sein. Wie sieht man das gerade in Brüssel? Ist dieser Beitritt eher oder sind verschiedene Beitrittsoptionen eher so eine Belastung und versucht das auf die lange Bank zu schieben?
Es ist ganz einfach so, dass Regierungen in den EU-Mitgliedstaaten immer wieder reagieren auf Umfragen, wenn sie sehen, dass Rechtspopulisten, Rechtsextreme zulegen. Beispielsweise in Frankreich. Frankreich hat das mehrfach getan mit Blick auf den westlichen Balkan, dass sie dann neue Hürden aufbauen für eine weitere Erweiterungsrunde. Und so wird diese Geschichte jetzt seit vielen, vielen Jahren dahingezogen. Und das hat dazu geführt, dass die Europabegeisterung der Menschen auf dem westlichen Balkan beispielsweise extrem nachgelassen hat. Ich hoffe, dass jetzt im Zuge des Ukraine-Beitritts, der sicherlich noch Jahre auf sich warten lassen wird, trotzdem wir wieder zu einem Big Bang kommen, zu einer großen Erweiterung, weil die EU einfach gezwungen ist, ihre Basis weiter auszubauen, denn sonst verliert sie im Weltkonzert zwischen China und den USA weiter an Gewicht und wird irrelevant.
Ja, interessant, weil ich habe eher so das Gefühl, der Vibe ist, man macht so eine historische große Erweiterung vermutlich eher nicht mehr. Dafür ist einfach irgendwie gerade nicht mehr der Moment. Jamek, wie siehst du das denn? Also als Kind auch dieser großen Osterweiterung, hoffst du jetzt, dass da viele schnell dazukommen auch noch weiter?
Ja, ich meine, aus meiner persönlichen Perspektive wünsche ich es ja jedem, weil ich es ja bei mir gesehen habe, was das mit der eigenen Biografie machen kann. Und ich glaube, man muss vielleicht auch so ein bisschen diese Stimmung so in so einem historischen Vergleich sehen. Wenn wir uns jetzt anschauen, so zwischen 89 und 2004 ging es, glaube ich, ein bisschen geradliniger nach oben, als wenn wir das bis jetzt vergleichen. Also ich glaube, es war einfach eine ganz andere politische Zeit. Und deswegen würde ich diese Euphorien nicht so gegeneinander ausspielen. Ich weiß, man kann vieles an der Europäischen Union kritisieren, aber für mich aus meiner persönlichen biografischen Perspektive und auch aus einer polnischen Perspektive ist das eines der besten Dinge, was hätte uns passieren können. Diesen Wohlstand, dieses tolle Ding, dieses tolle Projekt sollten wir auch mit anderen teilen.
Jamek, Peter, vielen Dank. Das war total schön, mit euch zu diskutieren. Super, dass ihr auch so zwei unterschiedliche Perspektiven aus zwei Generationen reingebracht habt. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und wo wir gerade so intensiv in die Vergangenheit geschaut haben, heute ist wieder einer dieser Tage, wo ich auch gerne mal eine Zeitreise in die Zukunft machen würde. Rein beruflich natürlich, nicht für Halligalli. Denn ich würde gern rausfinden, ob es endlich eine Waffenpause gibt im Gazastreifen, ob Geiseln freigelassen werden. Zeitreisen können wir uns nicht leisten von den Gebühren, Geldern, also müssen wir den Podcast ohne dieses Wissen produzieren. Was wir aber schon wissen zum jetzigen Zeitpunkt, ist, dass das oberste UN-Gericht einen Eilantrag Nicaraguas, Deutschland leistet Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen, abgewiesen hat. Wollen wir mal noch ein anderes Thema aufmachen an dem Punkt, das ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist, nämlich das Palästinenserhilfswerk UNRWA. Die israelische Regierung hatte der Organisation ja vorgeworfen, Mitarbeitende seien in den Terrorangriff der Hamas verwickelt gewesen. Vergangene Woche ist eine Untersuchungskommission zu dem Schluss gekommen, stimmt so nicht, Israel hat auch keine Beweise vorgelegt. Aber die Kommission, die bemängelte schon Probleme bei der Wahrung der Neutralität. Heute hat der Chef der UNRWA eine große Pressekonferenz gegeben, hat gute Nachrichten verkündet, dass die meisten Geldgeber jetzt wieder auch tatsächlich Gelder geben. Die hatten ihre Hilfen ja auf Eis gelegt und dass auch neue private Geldgeber hinzugekommen sind. Versuchen wir jetzt mal eine Zwischenbilanz zu ziehen und zu schauen, wie groß ist der Schaden denn dann am Ende, vor allen Dingen auch für die Menschen im Gazastreifen. Und dafür habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt, und zwar Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung, die das Referat Nahost und Nordafrika leitet. Hi, schön, dass Sie Zeit haben heute.
Guten Tag.
Viele sind jetzt bestimmt verwirrt. Es gab ganz viele Vorwürfe, wir haben das gehört. Was ist der Stand der Dinge jetzt gerade? Was wissen wir? Was kann man der UNRWA wirklich vorwerfen?
Die UNRWA hat ja eine ganze Reihe von Vorwürfen bekommen. Das sind auch nicht alles neue Vorwürfe, sondern viele dieser Vorwürfe stehen schon seit Jahren im Raum. Ihre Neutralität sei nicht gewährleistet, hieß es, ihre Schulbücher taugten nicht oder würden antisemitische Inhalte verbreiten. Ganz konkret aber hatte Israel nach dem 7. Oktober vorgeworfen, dass einige Mitarbeitende der UNRWA involviert gewesen seien in das Massaker der Hamas. Und das ist etwas, was zu einer größeren Untersuchung geführt hat.
Genau, und was ist da jetzt der Stand? Also ist bewiesen, dass zumindest einige Mitarbeitende beteiligt waren in diese Terrorattacke am 7. Oktober?
Das ist bislang nicht bewiesen. Da gibt es noch eine andauernde Untersuchung. Es ging hier aber konkret um 12 Mitarbeitende. Hier sind einige der Fälle bereits geschlossen worden, weil Israel keine Beweise vorgelegt hat und auch keine untermauernden Dokumente. Einige sind noch in der Luft, in der Schwebe, weil hier noch gewartet wird, ob weitere Dokumente seitens Israels präsentiert werden. Und dann gibt es laufende Untersuchungen über 6 dieser Fälle.
Jetzt gibt es ja 2 verschiedene Perspektiven, wenn ich das mal so sagen kann, auch was diese Untersuchungskommission angeht. Also die eine Perspektive, die geht so, die sagt, der Bericht dieser Kommission, der versucht, das Hilfswerk reinzuwaschen. Dabei ist eigentlich klar, dass die Hamas unterwandert sei. Die andere Seite sagt, Israels Regierung will dieses Hilfswerk gezielt beschmutzen, hat eine Kampagne mit Vorwürfen gestartet, hat aber keine Beweise geliefert. Wie sehen Sie das?
Es ist ja ein wirklich schwieriges Feld, weil hier viele der Behauptungen einfach im Raum stehen, ohne dass dafür Beweise vorgelegt wurden. Klar ist, ohne die UNRWA ist die Versorgung der Bevölkerung in Gaza nicht möglich, aber auch in den Nachbarstaaten Israels, in Jordanien, im Libanon, in Syrien, in der Westbank auch, wäre nichts mehr möglich, wenn die UNRWA hier nicht die palästinensischen Geflüchteten von 1948 versorgen könnte. Deswegen ist es wirklich schwerwiegend, was hier auf dem Tisch liegt. Und umso besser, dass es diese unabhängige Untersuchung gegeben hat. Die frühere französische Außenministerin und 3 skandinavische Forschungseinrichtungen haben sich das ganz genau angeschaut. Und sie sagen eben nach dieser, wie ich denke, sehr soliden Prüfung, es ist nichts dran an den schwerwiegenden Vorwürfen. Nichtsdestoweniger galt es ja nicht, hier die UNRWA reinzuwaschen. Es galt vielmehr, Empfehlungen an die Hand zu geben, wie kann die Arbeit verbessert werden, wie kann noch besser sichergestellt werden als schon zuvor, dass eben Transparenz herrscht und dass Gelder nicht zweckentfremdet werden können.
Die Kommission sagt, es gibt erstmal keine Beweise, aber es gibt Probleme bei der Wahrung der Neutralität. Was heißt das übersetzt?
Das ist so, dass die UNRWA natürlich in den Gebieten, in denen sie operiert, auf die Zustimmung angewiesen ist derjenigen, die dort die Macht haben. Und das ist in Gaza seit 2006 die Hamas. Sprich, alles, was die UNRWA dort tut, bedarf der Zustimmung und der Akzeptanz der Hamas. Und natürlich ist es auch so, dass die UNRWA ja nicht nur mit entsandtem Personal arbeitet, sondern ganz massiv auf Personal angewiesen ist, das vor Ort ist, das von vor Ort kommt. Und hier kann natürlich auch nicht bei jeder Person ausgeschlossen werden, dass sie gleichzeitig auch Mitglied von Organisationen, von Parteien oder eben auch Terrororganisationen ist. Die Hamas ist ja alles in einem. Und da werden die Mitarbeitenden überprüft. Die Namen aller Mitarbeitenden werden auch jährlich an Israel übermittelt, um hier auch noch Israel die Möglichkeit zu geben, Widerspruch einzulegen, Bedenken vorzubringen. Das ist in der Vergangenheit aber nie geschehen.
Warum hat die israelische Regierung dann erst im Januar Alarm geschlagen? Wenn Sie jetzt auch sagen, die sind ja vorher informiert gewesen, haben auch immer zugestimmt.
Natürlich ist es so, dass am 7. Oktober durch die Verbrechen, die dort begangen wurden, ja auch viele Zwischenfälle entstanden sind, die sehr gut dokumentiert sind. Und da kann es natürlich sein, dass Israel hier vorher unverdächtige Mitarbeitende auf Videos identifiziert hat zum Beispiel, die direkt involviert waren. Dementsprechend kann ich schon nachvollziehen, dass vielleicht einer vorherigen Prüfung jetzt andere Standards angelegt wurden oder einfach neue Informationen vorgelegen haben. Nichtsdestoweniger muss es ja solide präsentiert werden. Und hier hat ja die UNRWA sehr schnell gehandelt. Philipp Lazzarini, der Vorsitzende, hat sofort diese 12 Mitarbeitenden entlassen, ohne dass das vorab geprüft wurde, hat gezeigt, wie sehr ernst er diese Vorwürfe nimmt und die Prüfung auch. Und insofern hat die UNRWA sehr schnell Konsequenzen gezogen.
Jetzt ist es ja so, die israelische Regierung will eigentlich die langfristige Auflösung von diesem Palästinenser-Hilfswerk. Was würde denn passieren, wenn man das auflöst?
Das Hilfswerk ist verantwortlich für eine richtig große Anzahl von PalästinenserInnen. Gerade in Gaza sind es rund 1,7 Millionen, die abhängig sind von der Versorgung durch das Hilfswerk. Und ich habe auch erwähnt, in den Nachbarstaaten sind auch viele palästinensische Geflüchtete von 1948. Auch diese müssen versorgt werden. Das würde nicht mehr möglich sein, wenn die UNRWA aufgelöst würde und viele Menschen hier wirklich in einer unlösbaren Situation zurücklassen.
Und Israel müsste als Besatzungsmacht für die Menschen in Gaza und im Westjordanland und woanders dann vermutlich auch sorgen?
Definitiv. Das wäre dann etwas, was als Aufgabe an Israel in dessen Verantwortung übergehen würde.
Das heißt also, die UNRWA, die hält eigentlich so einen rechtlichen Schwebezustand aufrecht, von dem Israel jetzt gerade vielleicht auch profitiert, weil man dann die Leute eben nicht versorgen muss, sondern das eben diese Organisation macht. Warum macht die israelische Regierung dann so Stimmung gegen dieses Hilfswerk?
Weil die israelische Regierung unterstellt, dass die UNRWA hier eine politische Rolle spielt, eine, die dazu führt, dass der Konflikt nicht gelöst wird. Es ist aber de facto genau andersherum. Die UNRWA besteht so lange, wie dieser Konflikt nicht gelöst ist. Sie ist keine Organisation, die das Mandat hat, eine politische Lösung herbeizuführen, sondern solange es keine politische Lösung gibt, muss sie eben diese Menschen humanitär versorgen. Und da eben Israel diesen anderen Blick versucht, auf die UNRWA zu lenken, versucht sie dieses Problem auch als ein politisches einzuordnen. Außerdem verbindet die israelische Regierung, wenn sie diese Vorwürfe erhebt und wenn sie versucht, auf eine Auflösung hinzuwirken, damit auch, dass die Geflüchteten von 1948 ihren Flüchtlingsstatus verlieren sollten. Das würde aber nicht passieren. Einen Flüchtlingsstatus kann man nicht verlieren, nur weil die zuständige Organisation aufgelöst würde.
Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter ziehen, wie beschädigt ist das Palästinenser Hilfswerk durch diese Vorwürfe der letzten Monate?
Ich denke, dass es ehrlich gesagt gestärkt daraus hervorgegangen ist. Denn eine solide Prüfung ist natürlich auch ein wirkliches Gütesiegel noch einmal. Es ist in der Vergangenheit auch durch verschiedenste Institutionen immer wieder genauestens geprüft worden. Gerade auch die USA haben wegen der Möglichkeit, dass hier Gelder zweckentfremdet werden, auch für terroristische Zwecke, jeden Cent umgedreht und gewendet. Und deswegen denke ich jetzt noch mal einen solch soliden Bericht zu haben, stärkt die UNRWA. Wenn Sie in die Empfehlungen gucken, die sich auf 8 Teilbereiche erstrecken, da sehe ich auch einige darunter, die sind eigentlich nicht neu. Das sind Verfahren, die hier schon gepflegt werden, eben das Teilen der Informationen über Mitarbeitende. Da wird im Prinzip an vielen Stellen nur noch einmal gesagt, genau dieses Verfahren muss gestärkt, ausgeweitet, intensiviert werden. Und deswegen nehme ich an, dass die Grundlage eigentlich jetzt für Geber hier auch Vertrauen in die Organisation zu haben, viel größer geworden ist.
Geberländer, auch Deutschland, sind jetzt wieder mit an Bord, geben wieder Geld. Aber das geht ja nicht von heute auf morgen. Wie schnell werden die Menschen in Gaza das denn merken, dass jetzt wieder Geld fließt?
Die Lieferungen nach Gaza sind bislang, soweit ich es überblicke, noch nicht eingeschränkt gewesen durch diese Gelder, weil natürlich Gelder auch mit einer gewissen Verzögerung erst ankommen. Und wenn wir uns die Anzahl der Lastwagen, die jeden Tag nach Gaza kommen, anschauen, das ist etwas, was durch andere Bedingungen eingeschränkt ist und nicht dadurch, dass die UNRWA kein Geld mehr hatte. Aber natürlich ist klar, das ist eine wirkliche Notsituation, die sich täglich verschärft. Die Bedarfe werden hier immer größer und deswegen ist natürlich wichtig, dass diese Geberländer wieder Vertrauen fassen können, dass auch neue Commitments gemacht werden.
War das eigentlich dann ein cleverer Schritt, also genau auch beim Auftauchen dieser Vorwürfe erstmal diese zukünftigen Zahlungen zu stoppen, so wie die Bundesregierung das gemacht hat?
Ich halte es für einen sehr schnellen Schritt, vielleicht auch für einen übereilten Schritt, genau wie die Entlassung der Mitarbeitenden, weil natürlich klar ist, Vertrauen muss auch in Verfahrensweisen herrschen. Und deswegen war dieser Umgang vielleicht etwas vorschnell, aber gerade eben, wenn wir uns vor Augen halten, dass Realgelder in diesem Zeitraum überhaupt nicht neu hätten zugesagt werden müssen, ist der Schaden überschaubar. Und der Bericht ist ja jetzt auch sehr zügig gekommen. Das ist natürlich auch ein Faktor, der wirklich eine positive Rolle gespielt hat.
Lassen Sie uns noch kurz über die Lage der Menschen in Gaza gerade sprechen. Der UNRWA-Chef, der hat ja heute gesagt, es gab im April mehr Versorgung mit Nahrung, aber es ist alles noch nicht genug, um diesen negativen Trend umzukehren. Da sind ja jetzt keine Journalisten vor Ort. Was wissen wir konkret über die Versorgungslage, wie die sich gerade entwickelt?
Die Versorgungslage wird durch internationale Organisationen, die dort präsent sind, natürlich überblickt und auch durch diejenigen, die versuchen, Hilfsgüter hier reinzubringen. Und da sagen alle übereinstimmend, es ist nicht genug, was hier reinkommt, denn es ist ja deutlich weniger, als an Hilfsgütern reinkam vor dem 7. Oktober, während die Lage deutlich dramatischer geworden ist. Und hier ist es traurigerweise auch so, dass die Lage sich jeden Tag einfach schlechter entwickelt, weil so viel an Infrastruktur fehlt, die auch notwendig wäre, um dann eine Verteilung zu gewährleisten, um medizinische Versorgung zu gewährleisten. Und je weniger Nahrung es gibt, je mehr Menschen hungern, desto mehr trifft es natürlich besonders ältere, Babys, schwangere Frauen, die unter der Situation extrem leiden, deren Sterblichkeit steigt und die eben wegen der Schwächung auch an behandelbaren Krankheiten zum Beispiel sterben.
Das heißt, Israel, die israelische Regierung, müsste noch mehr Hilfe reinlassen.
Auf jeden Fall, und zwar Hilfe auf dem Landweg. Es sind ja immer verschiedene Wege hier besprochen worden. Es ist auch in Aussicht gestellt worden, per Luftbrücke oder über den Seeweg mehr zu liefern. Aber das sind alles keine sehr effizienten Methoden. Wichtig wäre Hilfe auf dem Landweg und hier mehr Grenzübergänge zu öffnen und mehr drüber zu lassen. Deswegen wäre wirklich wichtig, dass hier noch der politische Schritt erfolgt, das auch zu gewährleisten.
Ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung heute.
Ich danke Ihnen.
So, das war's jetzt auch schon wieder für heute. Und zwar nicht nur für heute. Kleiner Cliffhanger, gebe ich zu. Morgen ist ja Tag der Arbeit und es wird ein sehr harter Tag für alle Podcast-Junkies, so viel ist klar. Wir hauen nämlich keinen neuen raus. Erst am Donnerstag sind wir wieder am Start. Aber falls ihr morgen so einen inneren Beschäftigungsbedarf in euch spürt, könnt ihr gerne für uns stimmen beim Deutschen Podcastpreis. www.deutscher-podcastpreis.de. Also da gerne einmal für der Tag voten. Und natürlich, wenn ihr Feedback, Anregungen habt, immer auch gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Die Redaktion hat heute Maria Grunwald gemacht. Ich bin Steffi Rode. Wir beide sagen Danke und wünschen euch einen schönen Feiertag. Musik